Bench, hast du deine Rush-Lineups fürs kommende Wochenende schon fertig?
Also mehr oder weniger.
Das wollte ich nicht hören. Ich will ein geiles Intro, wir machen nochmal. Du sagst bitte einfach nur nein, okay?
Ja.
Bench, hast du deine Rush-Lineups fürs kommende Wochenende schon fertig?
Nö.
Dann, mein Lieber, ist heute dein Glückstag. Ich habe dir nämlich vier super gute Lineups für den kommenden 32. Spieltag mitgebracht. Wir gehen rein jetzt bei Rush to Glory. Und ich begrüße gegenüber die Nummer 42, 44. Mensch, du weißt es. Sag mir, wie viel der Platz bist du gerade im Rush-Ranking?
Ich weiß es tatsächlich nicht, weil
Lüge!
es wurden noch so ein, zwei Midweek-Challenges
Ja,
abgerechnet.
bodenständig. Er weiß
Und
es nicht.
da war ich bei so 30% oder so unterwegs und dachte so, shit, Alter, die werden mich noch mal ein bisschen droppen lassen. Und dann habe ich einfach mir nichts, dir nichts, natürlich gar nicht mehr nachgeguckt, wo ich jetzt stehe.
Ich gucke nach.
Es
Und
ist.
46, gar nicht
Es ist.
42, gar
Ja,
nicht
doch.
44.
Nicht viel gedroppt, aber. Ja, also ich muss sagen, je länger ich da oben dabei bin, desto erpichter bin ich auch darauf, nochmal so richtig Richtung Top 30 oder so zu
Ja.
schnuppern, weil so Top 100 schon geil, aber einfach dir 3 Jahre erzählen zu können, dass ich da irgendwie Top 30 oder so gefinisht bin, das
Ey,
wird schon schmecken.
es ist der fairste Wettbewerb, muss sagen, du hast gerade um die 10-4, 13-1 hat Big Ludwig, der Führende,
Krank.
das ist irre. Ich bin, glaube ich, gerade bei, lass mich das kurz überprüfen, 9.055, das heißt, auch ich schnuppere wieder am Rush-Ranking. Ich bin wieder
Oh
näher
ja.
an der Top 100 dran und ich sage dir, hey ho, Fistro, Lassi, Jonas, Sarah, Fly, I'm watching you, Alter, ich komme. Und am kommenden Spieltag baller ich mich wieder mit meinen Teams in die Top 100, ihr werdet sehen.
Ich bin sehr gespannt. Der kommende Spieltag hat auf jeden Fall viel zu bieten, was so Spielwiesen-Feeling angeht, weil da kannst du
Ja.
echt richtig durch die Decke gehen oder dich halt komplett lang machen mit den Sachen, die du dann wirklich zu x einsehbaren Startaufstellungen, ja, die dann zurechtgelegt hast.
Bevor wir in die Bundesliga reingehen, Bench, will ich noch eine Anekdote erzählen, weil ich habe in den letzten Wochen mehrfach verkackt, meine Challenges ordentlich zu bauen.
Aua.
Vor 1,5, 2 Wochen, La Liga, englische Woche, komplett verpasst, verpennt, habe ich auch sofort eine Nachricht bekommen, gibst du jetzt auf? Also, ich glaube, das war einmal unterm Podcast und nochmal irgendwie eine DM auf Insta, ob ich jetzt aufgebe, ob ich Rush komplett vernachlässige. Und ich sage, nein, Dicker, ich habe einfach verkackt, ich habe es verkackt, vergessen. Das hat mich brutal geärgert und dann noch schlimmer, dieser Spieltag La Liga habe ich 9 Spieler aufgestellt.
Oh
Und das
nein.
Schlimmste ist, ich war von 8:45 bis 8:58 am Handy. Ich habe einfach nicht gecheckt, dass die Zeit umgesprungen ist. Ich habe gebaut, hatte 9 Spieler drin, hatte Barca, Real und Elche. Elche war jetzt eh nicht so gut, aber naja. Und 2 Positionen offen. Habe da 5-mal gewechselt, nehme ich Osasuna, nehme ich den. Und dann war auf einmal 21:02 Uhr. Ich habe es verkackt,
Oh
neun Mann.
shit.
Und es gibt einen, ich glaube, Herr Jaris, der schreibt mir immer, wenn ihm auffällt, dass ich Scheiße gebaut habe. Er hat nur geschrieben, glaube ich, so Viertelstunde, halbe Stunde nach Anpfiff, deine La Liga-Aufstellung wieder Gänsehaut. So, und dann bin ich so, ja, okay, du bist
No.
auch ein Penner, Alter, bist immer da, rein in die Wunde, aber ist geil.
Ja, shit. Ey, aber genau das ist es, was wir brauchen. Da
Volle Kanne.
die Community, die Nische, die da unterwegs ist,
Ich
dass die da
lieb's.
richtig reinölt und bis zum Ende dabei ist. Und ganz ehrlich, also nach wie vor, wenn es bei uns beiden jetzt nochmal wieder ein bisschen zusammenrutscht, dann gibt das natürlich nochmal ein bisschen mehr Feuer für den
Das ist
Saisonendspurt.
durch, Bench, das ist
Aber
durch.
ja, aber trotzdem so dieses, dass man jetzt wirklich an Spieltag 32 hier noch steht und sagt, ey, Junge, wie können wir hier wirklich alles bis auf den letzten Millimeter, auf den letzten Punkt irgendwie ausmaxen? Ist doch geil, macht doch Spaß.
Meine letzte Chance wäre, aber das wird nicht passieren, dass wir den Punkte-Multiplikator für Challenge einfach so krass hochstellen. So, die Challenge mal 10 Punkte. Dann habe ich noch eine Chance, aber keine Sorge, das wird nicht passieren. Das wird
Nee.
alles bei einfach bleiben. Spieltag 32 in Bundesliga und der zweiten Liga steht am Bench. Und der ist besonders wichtig, weil viele Lineups einsehbar sein werden. In der Bundesliga haben wir 2, 4, 6, 8, 10. Ich finde, nur eins ist wichtig. Gibst du mir recht?
Nee, ich finde 2 bis 3 wichtig am Samstag
Was
tatsächlich.
noch außer Bayern?
Frankfurt und Bremen sind für mich Kandidaten, wo ich gut und gerne den einen oder anderen aufstellen würde.
Wo du auch reinschauen musst, okay.
Ja. Ja, okay, reinschauen in dem Sinne, ja, jetzt verstehe ich, wo du herkommst. Natürlich ist bei den Bayern super wild, was da alles gehen kann, aber boah, bei so einem Usun zu Hause gegen Hamburg auch wirklich 100% sicher sein, dass Riera nicht wieder Riera-Dinge
Nee, kann
macht,
man
so
sich nie.
das taugt mir schon auch.
Ja. Okay, Frankfurt nehme ich noch dazu, wegen der einen Usum-Position. Gehe aber jetzt auch mal rein und gebe dir mein Lineup durch für die Bundesliga an Spieltag 32. Ich gehe rein im 3-4-3. Wissen wir eh, beste Challenge-Lineup, auserzählt, alles gut. Ich gehe im Tor mit Ramay, Recency Bias, hat ein brutales Spiel gemacht am vergangenen Spieltag. 255 Punkte, 11er gehalten zu 0 gegen St. Pauli, gegen Bayern zu 0, wird nicht passieren. Aber viel auf die Bude, davon gehe ich aus, weil es in München ist und weil Heidenheim auch offen spielen muss, weil die natürlich irgendwie Punkte brauchen werden, um da was zu holen, um nochmal eventuell Richtung Platz 16 schmecken zu können. Deswegen glaube ich, hast du mit Ramay auf jeden Fall jemand, der genug zu tun bekommt. In der Abwehr gehe ich mit Schlotterbeck, Ito und Benzibaini. Im Mittelfeld mit Diomande, Goretzka, Amiri und Usun. Und ganz vorne drin mit Undav, Jackson und Bayer. Und ich muss dir sagen, das Trio aus Jackson, Goretzka und Ito ist so bezahlbar und so geil, dass man einfach andere teure Spieler wie ein Undav, wie ein Diomande trotzdem stellen kann. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl und glaube, mit dem Team sind 2000 möglich. Weil Dortmund hat die CL schon sicher. Dortmund spielt eine gute Runde, hat ein starkes 4-0 zu Hause gegen Freiburg rausgezaubert, sind gegen Gladbach immer gut. Gladbach ist aktuell wirklich nicht gut in Form und ich bin krass optimistisch, dass einfach alle Spieler funktionieren können, auch die drei Einzelspieler, Undav, Amiri und Diomande sind alle so gut, haben alle vernünftige Matchups und werden am Wochenende den grünen Balken rausscheppern.
Ja, also es sieht insgesamt sehr, sehr gut aus. Wir bewegen uns ja jetzt hier auf einer Flughöhe, wo man an Einzelheiten gegebenenfalls noch ein bisschen rumäkelt. So, ne? Weil natürlich ist das solide alles in allem. Ich habe mir die Bundesliga auch schon ein bisschen angeschaut. Können wir auch gleich gerne nochmal auf mein Lineup switchen. Was ich hier gut und besser an deinem als an meinem Lineup finde, ist tatsächlich Amiri. So, warum auch immer ich den nicht auf dem Zettel hatte, aber ihn in Mainz, ihn in St. Pauli oder auf St. Pauli werde ich mir auch nochmal genauer anschauen. Was ich schwierig finde, ist, ich würde sehr stark dazu tendieren, zu versuchen, Kim statt Ito drauf zu bekommen. So, ich bin sehr, sehr biased seit diesem Spiel, was ich gegen St. Pauli von den Bayern gesehen habe. Da waren es, glaube ich, irgendwie so 90, 95 Rohpunkte für Ito und Kim ist irgendwo bei 170, 80 oder so gelandet. Und das war vor allem deswegen, weil Kim bei einem super tief stehenden Gegner die ganze Zeit so diesen Mittelmann im Dreieraufbau mit Kimmich und Ito gegeben hat und jeder Ball halt über ihn zirkuliert ist. Und Kimmich hat natürlich alles nach vorne weggespielt. Ito hat dann ehrlicherweise immer einfach den Klatsch auf Kim in die eigene Hälfte wiedergegeben. Und da hätte ich ein bisschen Respekt davor, dass gegen Heidenheim, die jetzt auch sehr auf Ergebnis und sehr mit Auge spielen werden, Ito so ein bisschen der Verlierer im Sinne dessen sein wird, dass der halt nicht Richtung 150 plus geht. Kim kostet natürlich schon eine Ecke mehr, wenn man ihn nicht reinbekommt, okay, so be it, aber da würde ich sagen, würde ich mir das nochmal genauer anschauen und Undav hatte ich auch erst drauf. Undav ist für mich aber jetzt, also ein Spiel in Hoffenheim und es ist viel Bauchgefühl dabei, weil der kann in jedem Spiel explodieren diese Saison, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe mir dann aber auch mal das Hinspiel angeschaut, und so ein bisschen die Stats aus dem Hinspiel und so, das war sehr, sehr blass von Dennis Undav und ich glaube, mit der Robustheit da hinten, ne, mit einem Kabak, mit einem Haidari, mit Ranac und Co., mit Bernardo und Co., das ist schon eine Defensive, die auch einem Undav mal zusetzt. So, ich habe gestern, glaube ich, noch diesen Clip gesehen. Gegen wen haben sie letztes Wochenende nochmal gespielt? Schon wieder vergessen.
Bremen 1-1.
Genau, ich glaube, das Spiel war's, wo er so bei dem langen Ball den Gegner so wegblockt, Ball damit ablegt, direkt sich durchstecken lässt und so, wo du einfach siehst, wie sehr der Mann auch von seiner Füße und seiner Cleverness lebt. Ja. Wenn du aber da gegen den Haidari, gegen den Bernardo, gegen den Kabak stehst, ist es gegebenenfalls nochmal ein bisschen was anderes. Wie gesagt, viel Bauchgefühl, weit aus dem Fenster gelehnt, aber mein Gefühl sagt mir, Undav am Wochenende könnte kompliziert werden auswärts.
Ich checke beides. Undav habe ich selber auch überlegt. Bei Kim und Ito habe ich geschaut, einfach nur, wer letzte Woche besser gepunktet hat. Das war, glaube ich, um 5 Punkte Ito oder sowas. Während deiner Ansage hier gerade habe ich auch gedreht und habe Kim reingepackt und mir im Tor Klaus statt Ramay geholt. Hat aber trotzdem finanziell nicht gepasst. Deswegen bleibe ich auf jeden Fall bei Ito und Ramay. Habe aber Undav auch im Kopf gehabt, eventuell mit Girassi und mit Bayer zu gehen und sagen, Dortmund zündet offensiv gegen Gladbach ein Feuerwerk und ich packe hinten rein nochmal einen anderen IV als Schotterbeck. Aber ich glaube, das ist dann einfach nur Glück oder Pech. Ja. Man muss ja auch sagen, Hoffenheim gegen Stuttgart, wer das Duell gewinnt, spielt zu 65, 70, 75% nächstes Jahr Champions League.
Ja, ist auf jeden Fall ein Do-or-Die-Spiel. Ich freue mich auch extrem drauf. Also ich glaube, wir kriegen eine geile Konferenz am Samstag. Aber ja, du sagst schon ganz richtig, also an sich, die Richtung ist eine sehr, sehr ähnliche, in die ich auch gehen würde, jetzt, wenn ich dein Lineup sehe. Und die Nuancen am Ende entscheiden natürlich über die Top-Ränge, Aber das jetzt haarklein zu prognostizieren, wäre ein bisschen zu weit wahrscheinlich gegriffen.
Ja, ich habe deins gerade aufgemacht und die Zuschauer auf YouTube sehen das jetzt schon. Das heißt, auch alle,
Ja.
die gerade Podcast hören, können, wenn sie das Bild haben wollen zu Bench Team, gerne auf YouTube wechseln. Du hast zwei Bremer drin, Bench. Hast du mein Reel am Montag, Dienstag, Mittwoch? Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du es nicht gesehen? Augsburg
Ich
ist ein
hab's
Go-To-Team
gesehen.
für die kommenden Wochen.
Ja, ich hab's gesehen. Und also, ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei Bremen zu Hause gegen die Augsburger irgendwie am Wochenende. Also zum Teil ist das natürlich jetzt auch wieder bedingt durch einen Stay, was der letzte Woche, letzten zwei, drei, vier abliefert und so weiter. Aber grundsätzlich ist das jetzt das Spiel, womit sich Bremen saven kann, wo du mit Augsburg einen Gegner hast, für den die Saison gelaufen ist, die natürlich immer unbequem sind. So haben wir oft genug die letzten Wochen gesehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du da auch zu Hause vor eigener Kulisse dann nochmal eine Wucht entfachen kannst, dass du da, wenn ich mich jetzt auf ein Ergebnis festlegen würde, wäre es wahrscheinlich so ein 3-1-Heimsieg oder so. Und da habe ich halt mit Schmid und Stay
Tamam.
schon zwei der potenziellen MVP-Kandidaten für die Partie jetzt drauf, wo ich sage, ey, natürlich kosten die schon ordentlich Kohle, aber du hast es gesagt, man hat echt viel über, wenn man bei Bayern nicht auf die Top-Picks geht, so. Und wenn ich da, ich sag mal, einen 120er, 150er Schnitt mit den beiden einpacke, über die zwei Positionen verteilt, dann bin ich da voll fein mit.
Ja, verstehe ich. Ich glaube trotzdem, dass du dir, nachdem du mein Team gesehen hast und nachdem du ein sehr großer Amiri-Fan bist, für
Ja,
einen der beiden
ja.
Bremer eventuell einen Amiri gegen St. Pauli da reinstellen wirst, der Standards nimmt, der Elfmeter nimmt, der mehr Ballbesitz haben wird, weil ich glaube, das ist schon jemand, der einfach sehr, sehr gut performen kann. Und ich bleibe weiter, so wie du gerade, schön in Ich-Botschaften und sage, ich glaube, mein Team wird deins am Wochenende ausperformen, Mensch. Ich finde
Ja,
mein
ey,
Team besser.
das kann gut sein. Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal ganz in Ruhe anschauen. Das ist ja zum Glück nur der erste Draft hier.
Mit der
Zwei
heißen
kurze
Nadel.
Gedanken noch, bevor wir mit der ersten Liga dann, glaube ich, auch
Ja.
durch sind. Brown Usun finde ich auch sehr interessant. Brown letzte Woche mal Punkte angucken. Davor war er lange Zeit ein bisschen blasser, aber
Ich gucke,
ich
ich
habe das
gucke.
Gefühl, das ist wirklich so ein bisschen die Bromance da auf dem Platz, die Brown wieder richtig anschiebt. Letzte Woche, glaube ich, beim 1-1 160 Punkte oder so gemacht. Also
166, Spacko.
166 schon sehr, sehr stabil. Deswegen hoffe ich da einfach darauf, dass die beiden im Tandem gut funktionieren am Wochenende. Und nochmal einmal ganz kurz zu den Bayern, weil wir ja jetzt beide keinen einzigen der Top-Picks aufgestellt
Ja.
haben. Ich glaube, es könnte eine Falle sein, am Wochenende, ich sag mal, die Kimmichs, die, keine Ahnung, Leimers, die, ich will jetzt gar nicht von den ganz, ganz großen Jungs sprechen, weil da wissen wir auch, eine Olise kann in 45 Minuten komplett explodieren. Aber auch bei denen, gemessen an der Upside und an dem Preis, den sie haben, ist es gefährlich, am Wochenende mit überraschenden Big Boys in der Startelf der Bayern zu gehen, weil ich da sehr, sehr fest von ausgehe, dass auch die starten, nach 45, 55, 60 runtergehen werden und du dann da eben gerade mit der Prämisse, Anton, die du immer so gerne fährst, die Spielzeit zu maximieren am Ende, gegebenenfalls ins Klo greifen könntest.
Ja, was man definitiv machen wird, ist drei Starter aufstellen, wenn Bayern einsehbar ist.
Ja.
Und dann geht es natürlich darum, einfach die richtigen Jungs zu picken. Aber da
Yes.
Bayern zu sehen, ist natürlich schon sehr, sehr hilfreich. Ich glaube auch, dass keiner von den Top 4 da vorne starten wird, weil die alle für PSG geschont werden.
Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Habe jetzt schon Bock auf Mittwoch.
Yes, machen wir weiter. Zweite Bundesliga. Wir gucken einmal ganz kurz, welche Teams einsehbar sind am Samstagmittag. Das sind Dresden, Lautern, Bielefeld, Bochum, Kiel und Braunschweig. Finde ich nicht krass interessant, weil gerade so Kiel ein Team gewesen ist, auf das ich gegangen bin. Aber ansonsten sage ich eher Bogen drum machen und gucken, dass wir am Sonntag bei Hannover und bei Schalke am Samstagabend viele Punkte holen können. Ich gehe einmal rein und gebe dir mein Line-up durch. Zweite Bundesliga, da sind wir wieder 3-4-3 im Tor. Timon Weiner, erster Mann von Kiel. Dann haben wir Becker, Iwesic und Ndjai in der IV. Zukowski, Taibi, Thordarson und Auchiche im Mittelfeld und ganz vorne Artig, Jokota und Phil Harris. Ich habe also dreimal Schalke, ich habe dreimal Hannover, ich habe dreimal Kiel und zweimal Magdeburg, weil Artig und Zukowski so ein bisschen, also Leid setzt in Anführungszeichen und Klammern, Jungs und Mädels, aber die sind für mich so ein bisschen wie Kane und wie Olise in der zweiten Liga. Das sind Punktegaranten, auch gegen die Hertha, die natürlich auf dem Papier die bessere Mannschaft ist. Glaube ich, dass es auf jeden Fall ein Highscoring-Game werden könnte und damit macht man mit den beiden Jungs nichts falsch.
Ja, gehe ich auch voll mit. Ich muss sagen, ich sehe es sogar noch ein bisschen, also ich würde es gar nicht so relativieren mit dem Magdeburg-Call, weil Hertha auch gemessen am Kader schon so krass blasse Auftritte hatte diese Saison,
Aber
gerade in der
letzten 3 Wochen
Vorrunde.
waren die sehr, sehr gut. Die hätten letzten drei
Ja.
Spiele eigentlich alle 3-1, 4-1 gewinnen müssen. Dann haben sie teilweise knapp verloren, unentschieden gespielt. Also die hat das schon trotzdem spielerisch gut momentan.
Safe sind ja auch vom Kader her eines der Top-Teams, ohne Frage. So ist aber ein Team, wo ich sage, zum Beispiel gegen Hannover würde ich mich diese Saison immer unwohl fühlen, aufzustellen. So, weil ja, die das immer recht. Das Spiel bestimmen werden, weil die immer auch diesen Stiefel durchziehen, auch wenn du mal schlecht ins Spiel kommst. Bei Hertha hast du durchaus die Möglichkeit, dass auch sehr dominante Magdeburger, die da mal ein Stück weit dominieren können in diesem Spiel und Hertha halt nicht die Hertha ist, die man dann vielleicht nach den letzten 3 Wochen erwartet. Deswegen, wie du schon sagst, Artig Zukowski musst du, glaube ich, stellen, bin ich genauso gegangen. Mhm. Auch ansonsten Fokus auf Hannover, Fokus auf Schalke gehe ich genauso. Ob man dann Kiel oder vielleicht sogar irgendwie, was haben wir da noch für Spiele? Bielefeld zu Hause bin ich natürlich auch, ja, biased, halt aber mitgegangen, wo du sicherlich auch einen Kandidaten potenziell finden kannst fürs Wochenende. Du hast noch sowas wie ja, Karlsruhe zu Hause gegen Darmstadt, die jetzt nicht mehr allzu stark die letzten Wochen waren, aber letzte Woche schon auch nochmal ein bisschen was für die Moral mitgenommen
Dresden
haben.
Dresden gegen Lautern, Lautern ist bodenlos gerade.
Ja, aber es gibt ein paar Kandidaten, mit denen man dann sozusagen auffüllen könnte, ja. Weil Artig Zukowski, super preisintensiv, Schalke mittlerweile relativ teuer. Du hast Hannoveraner, die sowieso teuer sind, wo du mit Thorlaston Taibi natürlich jetzt nochmal Kandidaten hast.
Die letzten beiden, Wochen. Vor allem letzte Woche 90 gemacht. Also hast du bei Hannover auch das Problem, dass vorne krass rotiert wird, aber Taibi und Thorlaston beide 90. Jokota, der Erste, der jetzt nach langer Zeit mal wieder einen Elfer getroffen hat. Also ich glaube, das sind auch 3 Jungs, die für einen schmalen Taler, Leopold hat ja auch schon kurz drin, die für einen schmalen Taler gute Punkte einfahren werden.
Ja, check ich. Finde ich gut.
Und Schalke wird halt zu Hause aufsteigen, nicht wahr?
Denke ich auch, gehe ich schwer von aus.
Dein Zweitligateam, Bench.
Ja, mein Zweitligateam. Und also, wie gesagt, da brauchen wir jetzt gar keine allzu große Runde drauf drehen. Ich gehe auf 3 statt 2 Magdeburger. Musonda, letzte Woche blass, davor die Wochen seines Lebens gefühlt. Relativ preiswert, habe ich da als Dritten eingebaut. Ich gehe auch mit Schalke, Aushishin, Daya, Ayhan, ähnlich wie du. Becker statt Ayhan ist es, glaube ich, bei dir gewesen. Aber Budgetfrage am Ende des Tages. Hannover, Thorlaston, Jokota, auch Parallelen bei uns. Ich habe mich für Bundu statt Taibi entschieden tatsächlich, weil ich da einfach, also auch letzte Woche getroffen, läuft aktuell da als Mittelstürmer auf, in dem Heimspiel am Wochenende gegen Münster, die sehr, sehr destruktiv im Moment spielen, sehe ich einfach eine krasse Scorer-Upside bei dem, der da halt vorne drin unterwegs ist bei Hannover und Bundu kostet, glaube ich, 2 Mio oder so aktuell, also sehr, sehr preiswert. Und dann, habe ich schon gesagt, bei mir Position 10 und 11 gehe ich mit Handwerker, der halt, wenn bei Bielefeld was läuft und das muss es zu Hause gegen Bochum am Wochenende, immer seine Gräten irgendwie im Spiel hat. Und dann habe ich natürlich, wie es mir immer sehr gut gefällt, den Defensivstack noch mit Kersken gebaut, dass ich da das kleine Defensivtandem noch stelle.
Der Pokalheld.
So ist es.
Ja, nice. Finde ich auch verständlich. Gut gebaut. Punkt. Ja, Punkt. Gut gebaut. Ja. Ich habe bis jetzt mit beiden Teams ein gutes Bauchgefühl.
Ja.
Die ich jetzt am geschustert habe und mit deinen eigentlich auch. Bundesliga, glaube ich, Bremen ist Quatsch, aber ansonsten, wie gesagt, sind wir ja recht ähnlicher Meinung gewesen. La Liga, nächstes Thema. Wir gehen rein und ich präsentiere dir mein Line-Up. Ich fand's schwer. Ich finde es auch in der La Liga knifflig, wen man gerade als Kapitän auswählt, weil da natürlich auch viel hängt. In den letzten beiden Wochen schon Captain Feature aktiviert gewesen für die La Liga. Ich habe mich für den Kapitän Vinicius Junior entschieden, der in meinem 3-4-3 bei Real von Brahim und Valverde ergänzt wird. Bei Barca gehe ich im Mittelfeld mit Olmo, Fermin und Pedri. Barca spielt gegen Osasuna. Ich glaube, da müssen viele Rohpunkte fallen. Und habe mir mit Olmo, Fermin und Pedri 3 geholt, die vielleicht nicht am Ende des Tages alle Scorer machen werden, aber die einfach den Ball viel am Fuß haben. In der Abwehr gehe ich nach Champions League Rotation mit 3 sehr, sehr günstigen Atletico-Spielern, die gegen Valencia ran dürfen. Atletico lässt die Liga ehrlicherweise zuletzt sehr schleifen. Du hast gegen Elche verloren, du hast gegen Bilbao verloren, du hast gegen Sevilla verloren. Die Ergebnisse passen gar nicht. Auf dem Papier trotzdem guter Kader, sehr, sehr günstig. Bitte einfach ein bisschen Ballbesitz, paar Rohpunkte. Die sind so günstig, die müssen ein bisschen was liefern. Ich habe Benyar, ich habe Lenormand und Longley. Und im Tor gehe ich mit dem günstigsten Keeper, den ich gefunden habe. Das ist Tenjas, der hält für Villarreal gegen Levante. Yes. Ah, Es Abde vergessen, mein Stürmer. Es Abde, einfach nur, weil letzte Woche gut gespielt hat, hat 3 Scorer geliefert, letzten Wochen allgemein gut gepunktet. Das ist mein Man in the Middle.
Yes. Auch wieder sehr nachvollziehbar. 3-mal Real, 3-mal Barca, denke ich, klar. Ich glaube, auch durch Mbappé-Ausfall ist der Captain's Pick auf Vinicius schon gut gesetzt, weil er natürlich jetzt im Zweifel dann der Spielentscheider da sein dürfte, sein müsste. Auch Brahim, der wahrscheinlich dann so einen relativ klaren Zehner spielen wird, finde ich auch smart, weil du da einfach viel Scoring-Upside mit reingebaut hast mit Brahim und Vinicius. Weil Werder brauchen wir nicht drüber reden, wie der gerade in der Rückrunde drauf ist diese Saison. auf Barca-Seiten auch Pedri, unfassbarer Rohpunkte, wahrscheinlich der krankeste überhaupt auf den, in den europäischen Ligen. Fermin Lopez und Olmo auch beide, was Scorer angeht, guten Output diese Saison gehabt. Deswegen, das passt alles. Ich glaube, ich wäre noch ein bisschen mehr, und das werden wir auch gleich dann bei mir sehen, tendiert zu Betis, die schon klar favorisiert sind gegen Oviedo zu Hause. War wahrscheinlich ein Stück weit A, Formations- und B, Budgetfrage bei dir, dass es nur erst ab da am Ende geworden ist. Einen Anthony und so kann man da auch noch reinschmeißen. Einen Fornals im Mittelfeld finde ich sehr interessant. Aber einen Esabte auf jeden Fall zu stellen, macht man nichts mit falsch. Und defensiv, du hast schon gesagt, ey, bitte ein bisschen Ballbesitz, bitte ein bisschen mehr wieder in der Liga. Mhm. Ich bin sehr, sehr skeptisch, was Atletico angeht. So, du hast natürlich, wenn es funktioniert, wenn vielleicht sogar ein Clean Sheet bei rumkommt, drei Verteidiger und es knallt halt dreifach. Aber ich glaube, das könnte am Ende dann den Unterschied machen zwischen Top 40 und Top 10% Lineup.
Ja, ich verstehe es. Auch deinen Betis-Call habe ich gefühlt an sich. Ich habe auch sofort geguckt, wie Pablo Fornals und Anthony letzten Wochen gepunktet haben. Das war aber nicht so richtig stark. Deswegen hat es mich da ein bisschen abgeschreckt. Wen ich mir eventuell reinpacken würde, weil er gerade cheap ist, ist Lo Celso als Spielmacher. Hab deinen noch nicht gesehen. Bin gespannt, wen du genommen hast. Und swipe jetzt einmal rüber und sehe Bellerin, Anthony und Esabde drin. Willst du uns durch dein 4-2-4 führen?
Sehr, sehr gerne. Du hast schon gesagt, 4-2-4 gehen wir rein. Wir gehen auch mit dreimal Real, Vinicius, Brahim und Trent Alexander-Arnold. Da war ich erst bei Bellingham. Muss ich auch sagen, für mich, also kostet seine 30 Millionen, aber Rohpunkte-Output sehr, sehr stabil die letzten zwei, drei Wochen. Deswegen, den hätte ich gerne mit reingenommen. Das war dann bei mir die Frage, okay, gehe ich auf eine Viererspitze oder brauche halt noch einen Mann mehr im Mittelfeld? Habe mich dann gegen Bellingham und für Trent entschieden, der auch gerade über die Standards, die er schlägt, zuletzt immer mal wieder einen Assist absahnt. Und die sind gut, die bleiben gut, diese Standards. Rohpunkte auf der anderen Seite mal mehr, mal weniger. Deswegen, das ist schon ein kleiner Gamble in Anführungsstrichen in dem Sinne, dass du halt auf einen anderen großen Realpick verzichtest für ihn. Trotzdem, Preis-Leistung dürfte da auf jeden Fall stimmen am Wochenende. Bei Barca, Olmo, Pedri und Cancelo.
Cancelo ist Bombe.
Bisschen Guilty Pleasure von mir in der La Liga. Besetze ich sehr, sehr gerne mal eine Defensivposition mit, weil auch der, so, wir kennen ihn alle aus der Bundesliga, wir kennen ihn alle aus 10 Jahren Top-Niveau auf europäischem Level, so, der Mann kann immer auch auf jeden Fall komplett explodieren und hat es auch schon zu Genüge getan diese Saison. Und dann hast du schon gesagt, Anthony, Esabde und Bellerin. Bellerin auch immer mal wieder über Scorer dabei zuletzt, auch Rohpunkte solide. Ich habe ein bisschen abgewogen, er, Nathan war eine Option. Wie heißt nochmal der zweite Innenverteidiger
Jorente? Von
Sevilla? Bitte?
Jorente ist, glaube ich, sogar
Jorente, mit drin bei uns exakt. Wäre auch noch eine Option gewesen, aber da am Ende bei Bellerin gelandet, einfach weil ich lieber statt der Baseline bei 70, 80 Punkten bei einer Upside von 170, 80 von Bellerin unterwegs bin. Und dann habe ich aufgefüllt am Ende mit Longley, den habe ich mir ein bisschen bei dir abgeschaut, ehrlicherweise, weil ich nach einem Innenverteidiger so auf 5 bis 6 Millionen Level gesucht habe. Und da, selbst wenn Atletico nicht funktioniert, so, dann wird der da ein bisschen was rausschädeln hinten. Der hat auch immer seine soliden 70, 80 auf jeden Fall geliefert. Und Tenjas in der Kiste, genau wie du. Wo ich sogar sage, gar nicht mal nur mit Blick aufs Budget, sondern auch darauf, dass Villarreal zu Hause Levante am Wochenende empfängt, ich da mir gut vorstellen kann, dass man auch eine weiße Weste behält. Wollte auch erst noch Richtung Innenverteidigern von Villarreal gehen, aber das hat am Ende nicht ganz hingehauen. Renato Veiga wäre da eine Option gewesen zum Beispiel, der ja viel auch im Zentrum da aktiv ist im Moment, aber die sind alle bei 7, 8, 9, 10 Millionen unterwegs. Deswegen ist es dann Longley geworden, sofern der Rest stehen bleibt bis morgen.
Finde ich gut. Captain Pick Pedri gefällt mir auch sehr gut. Das wäre nämlich meine zweite Wahl gewesen. Ich habe mich zwischen Vini und Pedri entscheiden müssen. Pedri hat einfach konstanter Rohpunkter, wo du genau weißt, du machst aus diesen 160, 200 Punkten auf jeden Fall 360 bis 400 irgendwo. Das würde auf jeden Fall gut passen. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, Bench, dann mach's doch mal wie Johannes und mach einfach deinen Keeper zum Captain. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ey. Aber naja.
Ja. Ey, aber da vielleicht ganz kurz an der Stelle, also wir reden vom Podcast, den Janni und Johannes diese Woche aufgenommen und gepublished hatten, wo die beiden sich, ich glaube eine Dreiviertelstunde ist es am Ende geworden, darüber unterhalten haben, was nächste Saison so neu kommt, was für Veränderungen bei Kickbase ins Haus stehen, wer da interessiert ist und schon mal ein bisschen den Blick nach vorne auf die nächste Saison richten möchte, gerne da nochmal reinhören. Und da genau hatte Johannes erzählt, dass er sehr neunmal klug vorletzte Woche irgendwie anfing, seinen Keeper zum Captain zu machen in der Double Game Week in der MLS, weil er sich dachte, yo, da bin ich mir wenigstens sicher. Aber ehrlicherweise, da kannst du nicht gegen Messi, Buanga und Co. irgendwie anstinken, wenn du so 150 Keeper-Punkte verdoppelst. Ja, jetzt weiß er es auch.
Jo, jetzt weiß er es auch. Das führt uns aber natürlich perfekt weiter in die MLS, weil wir haben
So.
beide auf jeden Fall nicht Hugo Lloris gestellt und ihn auch nicht zu unserem Captain gemacht. Ich gehe mal rein, schaue in mein La Liga-Team für Game Week 10. Wir haben diese Woche keine Doppelspieltage und deswegen auch keine Spieler, die zweifach punkten. Ich bin reingegangen im 2-3-5. Es waren drei Formationen zur Auswahl. 5-3-2, 3-5-2, 2-3-5. Ist natürlich klar, dass wir vermutlich beide die Stürmer einfach maxen werden. Ich gehe im Tor mit Schwake, der mit Nashville gegen Philadelphia spielt. Philadelphia, eines der schwächsten Teams diese Saison. Deswegen ist da ein Zu-Null-Bonus auf jeden Fall möglich. Man hätte auch irgendwie noch einen Ferry stellen können oder den Keeper von LA. Aber da habe ich beide Male keine guten Zu-Null-Chancen gesehen. Deswegen gehe ich mit Schwake. Habe ich in der Abwehr drin Agüero und Cirilha. Agüero, weil er einfach ein brutaler Rohpunkter und Scorer ist in den letzten Wochen. Und Cirilha, ehrlicherweise nur, weil der Mann einfach 900k kostet, ist cheap, letzten beiden Wochen gut gepunktet und ich brauche Budget für meine Stürmer. Im Mittelfeld gehe ich mit Börhalter. Das ist der beste Mittelfeldspieler und Rohpunkter der La Liga, der MLS. Das ist wie Pedri in der La Liga. Das ist Sebastian Börhalter. Im Mittelfeld daneben Zaquiris, zweitbester Rohpunkter meiner Meinung nach und Depaul. Depaul, weil er gegen Orlando spielt. Orlando für mich das schlechteste Team in der laufenden Saison. Deswegen glaube ich, dass da gute Rohpunkte bei rumkommen werden. Ich habe vorne drin Messi als meinen Captain gegen Orlando, Rohpunkte Maschine. Ich habe Judd vorne drin als Stürmer von den Earthquakes, die momentan jede Woche rasieren und Punkte holen. Ich habe Morgan Gilavogi als ehemaligen Bundesligaspieler, der mit Salt Lake gegen Portland spielt. Ich habe Ferreira, der mit den Seattle Sounders gegen Kansas City spielt, die vergangene Woche 5-0 verloren haben. Also auch für Ferreira geht was. Und ich habe Philipp Zinckernagel. Und der Mann hat einfach letzten zwei Spieltage oder letzten beiden Spiele in Game Week 9 fünf Scorer gesammelt. Und da darf der Mann bei Chicago gerne genau so weitermachen.
Ja, passt von vorne bis hinten. Die Fünfer-Stürmer-Reihe mit Jad, Ferreira und Zinckernagel so auf zwei, drei Positionen bisschen alternativ besetzt, wenn man sich so die ersten Lineups von uns in dieser MLS-Saison anschaut.
Man
Also
lernt,
da
man lernt.
hast du ein bisschen umgeschwenkt jetzt. Ich muss sagen, Messi, Gyavogi bin ich weiterhin ein riesen Fan von. So Gyavogi auch unfassbarer Rohpunkter für einen Offensivspieler, der als Stürmer gelistet ist. Auf der anderen Seite dachte ich eben zum Beispiel so Judd, Earthquakes. Da finde ich immer die Defensivpicks extrem interessant, weil die gefühlt jedes Spiel zu null gemacht haben bislang diese Saison. Aber auch Judd für, ich glaube, knapp 15 Millionen und zuletzt irgendwie mit 7 Scorern in 7 Spielen oder
Oh
was,
yeah.
kann man da natürlich auch überhaupt nichts dran aussetzen. Deswegen insgesamt sieht das sehr, sehr stabil aus und ehrlicherweise das Einzige, was ich da an Appell an euch da draußen zu richten habe, ist MLS. Es lohnt sich wirklich maximal, die Stürmer auf jeden Fall zu maximieren. Also dieses 2-3-5, wenn es verfügbar ist, dann macht es, dann stellt so auf und dann geht auch im Zweifel mal irgendwie ein Kompromiss ein, mal einen Defensivakteur unten zu lassen, wo ihr sagt, yo, der holt mir meine 130, 40, weil es immer wieder, also jedes Wochenende gibt es bestimmt 2, 3, 4 Performances, wo Stürmer mit 3+ Scorern runtergehen, so. Und das ist einfach nochmal ein anderes Spiel als Bundesliga, generell europäischer Fußball. Da hast du öfter mal einen 6-4 dabei, da hast du mal einen 6-0 dabei. Das ist einfach alles, würde ich jetzt mal meinen, taktisch noch nicht auf dem Level, dass das so ausbalanciert und so stabil ist, dass da eben die Spiele so eine krasse Balance haben zwischen den Teams, wie sie es im europäischen Fußball gerade haben. Deswegen Scorer, 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 Stürmer, Stürmer, Stürmer.
So ist es. Und damit alles gesagt. Noch ganz kurz zur Frauenbundesliga. Das Line-up für Spieltag 24 haben wir nicht besprochen, weil Spieltag 18 noch offen ist, während wir gerade die Episode aufnehmen. Da ist das Nachholspiel Bremen gegen Bayern gewesen. Deswegen haben wir noch die Marktwerte von Spieltag 18. Bei Pilic beispielsweise sind das 7 Millionen Differenz. Macht also noch keinen Sinn, heute aufzustellen. Da müsst ihr dann selber gucken, wen ihr am Wochenende ins Rennen schickt. Von uns alles gesagt. Falls ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, gerne in die Kommentare shooten. Und was mich interessieren würde, kommentiert gerne mal alle regelmäßigen Zuhörenden und Zuschauenden, welcher Platz bzw. wie viele Punkte ihr aktuell auf dem Skill-Punkte-Konto habt, würde mich wirklich sehr interessieren.
Ja, Mann. Jetzt, wo du es sagst, würde mich auch mal interessieren, ob wir hier so die absolute Geek-Bubble haben oder ob man sich hier auch einfach links und rechts mal was mitnimmt, um mal reinzuschnuppern in Rush. Ja, guter Call.